Goldener August. Heute Morgen lag das Sofakissen in meinem Bette, welches du in Teplitz gebrauchtest. Es erregte mein ganzes Herz mit seinem Riss, den es von dir hat. Nun aber kein zärtliches Wort mehr. Berlin, den 13. September 1814. Endlich Sonne. Ich hätte wohl aus Wohlgefallen und Liebe Rokicho oder Finkenstein geheiratet. Aber bei keinem Menschen als bei dir wäre mir bei der Heirat so ganz gut, ganz sorglos, ganz unbefangen zumute gewesen als mit dir. Kein Gedenkchen von Besorgnis. Es ist ein durchaus vergnügliches und vergnügtes Evenement. Und es wird nur eine äußere angenehme und innen gar keine Veränderung machen. Beim Haarebürsten fragt mich mein Mädchen Dore.
Wird die Hochzeit hier im Hause sein?
Es wird gar keine. Du weißt, wie ich so etwas hasse. Ich lasse mich bloß trauen.
Das habe ich gewusst.
Und kein Mensch erfährt's.
Nur eins ist mir lieb. Soll ich es sagen? Darf ich auch?
Ja.
Dass sie den Namen kriegen. Eine Mamsell wird doch anders behandelt. Ehre hatten sie auch. Aber so ist es besser. Frau Farnhagen von Ense.
Rahl, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 8. Ich lasse mich bloß trauen.
An Rahl, Bern, den 26. September 1814. Meine liebe Ralle, wie geht es Ihnen? Ist es wahr, dass Sie heiraten oder es schon sind? Erinnere ich mich Ihres Mannes? Kennt er mich? Wo habe ich ihn gesehen? Woran kann ich ihn kennen? Liebe Ralle, hätten Sie es geglaubt, dass wir könnten so lange leben, ohne zusammenzukommen? Ich bin noch immer die Pauline, die Sie sonst liebten, obgleich die Umstände und die Nebendinge sich rasend verändert haben.
Liebe, einzige Paulinentochter, ich muss eine großartige Freundin haben, mit der ich umgehe. Alle Tage sehe ich kluge Leute, die dumm sind und sich über nichts die Wahrheit sagen möchten, weil sie ihnen nicht gefällt.
Liebe Ralle, womit soll ich anfangen? Seit Jahren haben wir uns nicht geschrieben, Welten sind untergegangen, andere sind erschienen und wir nur haben uns nicht begegnet.
Es bleibt dabei. Gesundheit, freie Luft, Grünes, Musik, womöglich Liebe. Sonst gibt's nichts. Außer noch Gegenstände der Gedanken.
Ich komme gerade aus Genua. Immer habe ich an Sie gedacht und ich schwöre Ihnen, Ralle, lebhafter und mit ernsterem Sinn habe ich nie an Sie gedacht, als ich des Abends auf dem Meer fuhr. Ich war 2 Monate dort. Die Meerbäder haben mir sehr gut getan.
Rahel heißt nun also Friederike Robert, hat sich taufen lassen und am 27. September 1814 in Berlin Karl August Farnhagen geheiratet.
An Farnhagen in Paris. Frankfurt am Main, den 11. September 1815. Guter, teurer August. Gestern Mittag, als ich von einem Sonnengang mit Dore zurückkam, fand ich deinen überaus beglückenden Brief.
Farnhagen hält sich als Mitglied der preußischen Delegation bei den Friedensverhandlungen in Paris auf.
Mitte Oktober soll ich dich wiederhaben, wenn ich nur leben bleibe. In keiner Krankheit habe ich mich so vor dem Tode gefürchtet. Ich soll vergnügt sein. Einziger teurer Freund, ich bin es, da ich dich bald sehen soll. Von dir habe ich ja erfahren, dass auch ich geliebt und gehegt werden kann, wie ich andere hege und liebe, dass ich kein verzaubertes Monstre bin.
Paris, den 18. September 1815. Geliebte, teure Rahl, gestern sah ich Pauline. Was soll ich dir sagen? Der Anblick deiner Freundin, die Fülle aller Erinnerungen einer dir so reichen Zeit, rührten mich fast zu Tränen.
Nach dem Tod Prinz Ferdinands von Preußen im Jahr 1806 war Pauline Wiesel in Berlin völlig ohne Ort. Ihre schnell wechselnden Affären mit Offizieren der französischen Besatzungsarmee zerstörten den letzten Rest gesellschaftlichen Renommees.
Ich sprach einige Minuten, ehe ich meinen Namen nannte. Sie fragte mit größter Liebe, mit wahrem Seelenbedürfnis nach dir. Pauline tut mir schrecklich leid. Sie ist sehr alt geworden, auch dick.
Unterbrochen von mehreren Reisen nach Italien, lebte Pauline Wiesel von 1810 bis zum Tod ihrer ältesten Tochter im Jahr 1818 sehr zurückgezogen in der Schweiz.
Liebe Ralle, küssen möchte ich Ihnen um Ihr Glück. Lebt Lienen noch? Wissen Sie eine Stelle als Gesellschafterin bei einer reichen Frau? Ich weiß mich sehr artig zu stellen. Modest, still und amüsant, wenn es die Laune der Madame gefällt. Je me conduis très décemment.
Ich benehme mich sehr anständig.
Sachant parler plusieurs langues, cara amica.
Et puis, étant d'une famille honnête connue.
Und außerdem stamme ich aus einer ehrbaren,
ja, zu de bon rapport.
Und bekannten Familie aus guten Verhältnissen.
Pauline, eins hier. Reden Sie alles mit Farnhagen ab. Kommen Sie hierher, eiligst. Was kostet Sie eine Reise? Farnhagen weiß alles von uns. Ich bin völlig frei bei ihm, sonst hätte ich ihn nie heiraten können.
Gens war heute früh bei mir. Mit Liebe, Freundschaft, Hingebung und grau, alt, falsch mit flatösen Worten auf der Zunge. Aber mit politisch im Gehirn. Kurz, unbegreiflich, unaussprechlich.
Glauben Sie nicht, dass er irgendetwas in Ihnen sieht. Keine Pauline. Er will von Ihnen neue Subsidien, Hilfstruppen zur Lust. Von mir sagen Sie ihm, dass kein Mensch mit dem anderen unzufriedener sein kann als ich mit ihm. Sagen Sie dies Gens, weil Sie es sind, die es ihm sagt.
Gens nahm ihren Auftrag sehr leicht und wollte mich schön bereden, wir, Ralle und Pauline, kennten einander nicht. Die Stelle aber mit die Hilfstruppen zur Lust fand er sehr witzig und lachte unerhört und sagte, das ist nicht dumm ausgedacht.
Er, Gens, rührte sich nicht im geringsten aus seiner blasierten Gelassenheit und sagte, du seist immer exaltiert und drückest jedes mit Heftigkeit aus, es sei aber nicht so arg. Du seist ihm ganz sicher und wenn du jetzt ins Zimmer trätest, so wäre alles gleich wieder gut.
Pauline soll wissen, was ich an dir für ein neues Glück, welch namenloses, unverhofftes ich fand. Sie soll so viel von uns wissen als möglich, weil sie eine so erobernde, kriegerische, leichtsinnige, leicht lebende vielmehr, Natur ist und nichts hilft hier. Können wir sie denn nicht einem Reichen noch zu seinem einzigen Glücke aufladen? Mehr als je deine R-Punkt.
Gens nahm sich über allen Ausdruck schlecht, obwohl höflich gegen mich. Es gibt kein sündlicheres, nichtswürdigeres Gemüt. Und dabei will er Paulinen zureden, katholisch zu werden, indem er sie zugleich verführen möchte und nur nicht mehr imstande ist zu verführen. Die fremden Fürsten und Minister meinen, das Neue, das seit 25 Jahren in die Welt gedrungen, lasse sich wirklich wieder hinausdrängen und könne bei gehörigen Maßregeln nicht um sich greifen. Gens hat darüber ein Memoir geschrieben und vor dem armierten Jakobinismus gewarnt. Sie wollten schon fröhlich und sorglos dem Gefühle des vollen Siegs sich überlassen, siehe da, da rafft mein wackerer Marquesito in Spanien Truppen zusammen, nimmt Coruña ein, erklärt, Spanien sei ohne König und Regierung und beruft die Cortes zu neuer Verfügung darüber. Das dachten sie am wenigsten. Denn aus Spanien holten sie ja den stärksten Beweis, wie eine Revolution allerdings unterdrückt werden und es mit unbedingter Herstellung des Alten gehen kann. Jetzt haben sie es und stehen bestürzt wie Kinder da. Mir ist nicht bange. Die Hauptnot ist überstanden, das war die französische. Aus diesen Stürmen geht eine durch ganz Europa durchgreifende konstitutionelle Freiheit unwiderstehlich hervor. Pauline habe ich seit ein paar Tagen nicht gesehen. Als ich sie zuletzt sah, war es spät abends und sie schon zu Bette. Sie gefiel mir ganz und gar nicht und musste dies auch zu ihrer Befremdung, da sie sehr aufs Gefallen ausging, erfahren. Sie bleibt aber doch der Schwan, wie du sie glücklich benannt hast.
Nun von mir. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Hiersein. Ich habe Kleider, Essen, Trinken frei, Quartier und Theater frei und mehrere Liebhaber und Prätendenten. Sie wissen, das Glück kommt von oben herab und fällt im Schoße, ohne dass der Sehende immer beglückt wird. Die Göttern haben ihre Lieblingsche. Lafont habe ich bei Tag und Nacht. Ebenso gut, so liebend und so angenehm. Chère Pauline, je n'ai jamais cessé de t'aimer.
Liebe Pauline, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben.
Liebe Seelensralle, soeben komme ich von ihrem Mann, wo ich zum ersten Mal war. Er hat mich nämlich verschiedene Kommissionen machen lassen. Ich hoffe, liebe Engel, sie gefallen Ihnen. 4 kleine Negligé-Mützen, wovon 2 charmant sind, die anderen nur wie Modells, weil sie nicht bemerken, dass sie Muslin und Spitzen hätten. Ein Göttervoile als Muster der Arbeit in seiner Art und geschmackvoll. Ich habe einen gleichen.
Feinfädiger, durchsichtiger Schleierstoff.
2 Devant de Corset Bousons Trift.
Über dem Schnürleib zu tragende Brusttücher.
Ihr Nelkenbouquet. Dann ein Samthut, schwarz mit weiß, Atlas gefüttert, sehr comme-il-faut. Stroh ist außer die Saison und ebenso teuer englischer Art französiert. Ich habe auch den Pareil, gleichen. Das Übrige hat ihr Mann selbst besorgt. Ich hoffe, Putte, Sie sind mit das, was ich ausgesucht habe, zufrieden.
Katja denkt dir, sie hat Lafont wiedergefunden und ist mit ihm so gut wie sonst. Auf wenige Tage freilich nur, weil bald seine junge Frau ankommt. So leben die Leute untereinander. Pauline wollte dir schreiben, aber nun lebt sie in beständigem Zeitmangel. Besucht auch Wilhelm Humboldt, etc.
Also, Pauline hat Lafont wiedergesehen.
Humboldt le sait.
Und Alexander von Humboldt ist rasend von ihm eingenommen.
Gens est un amant en titre. Vous êtes mon bouquet, ma recréation. Ninon ne pouvait pas être plus séduisante.
Die Details von Gens meint sie nur mündlich mitteilen zu können.
So spricht Gens zu mir.
Mit Mienen, Blicken, Betragen.
Meine liebe Seelen-Pauline, séduisante. Ich bin und bleibe Ihr bester, letzter Freund. So in Deutsch.
Den Vorsatz.
Lassen Sie mich durch Ihren Mann wissen, wie lange Sie noch in Frankfurt
den
bleiben.
Den Vorsatz,
ich komme
nach Frankfurt
noch
dich besuchen zu kommen,
Unerhörtes,
hält sie ganz fest.
Aber nur mündlich.
Und spricht von naher Ausführung. Geldsachen und Einkaufen halten sie eigentlich mehr zurück als die Bekanntschaften.
Pauline kommt nicht, das weiß ich. So hält sie bald dies, bald jenes. Und sie nennt immer anderes, wenn ich sie abfrüge, käme die Wahrheit heraus. Sie hat ungeheure Wahrheit, aber sie ist nicht immer wahr.
Alles kann man ergründen, aber Männer ihr Verstand nicht. 1000 Jahre würde man alt, Millionen Männer würde man kennen. So kommt doch noch einer mit Besonderheiten.
So unverhohlen, wie sie mit mir spricht, gibt es gar nichts mehr. Sie erzählte mir ganz unbefangen, dass Gens auf mich eifersüchtele und ihr argwöhnische Vorwürfe mache. Sie ihm aber antworte, sie habe wohl gewollt, aber ich nicht.
Was du mir von Paulinen schriebst, wusste ich vorher. Sie würde Rallens Mann kosten wollen, wie Eispunsch. Ich kenne sie in allem. Sie bleibt der Schwan und du der Hahn im Korbe.
Gestern hättest du sie sollen über Liebesglut schwanen hören. Sie sprach von dem Abend, von welchem ich dir geschrieben habe, wo sie mir so sehr missfiel, und sprach sehr klug. Keuscher Josef hatte sie am anderen Tage einen Zettel an mich anfangen wollen, dachte aber, ich hätte es ganz vergessen vielleicht. Sie habe aber, als ich fort war, etwas geweint.
Ich erklärte Marwitzen einmal sehr erschöpfend, warum Pauline keiner Frau einen Mann zu lassen leiden kann. Sie fühlt nur ihre Persönlichkeit und keines anderen. Um dies zu tun, muss man gleich zart sein und sich für den Augenblick vernichten. Dazu ist sie zu sehr Natur.
Pauline sagte heute, das Herz würde nicht mit einem alt. Oder vielmehr, sie sagte, es ist etwas, das nicht mit uns alt wird.
Grüße, Pauline. Ich kann mich wegen Lafont nicht zufrieden geben. Er hat für mich ein liebes, verführerisches Gesicht. Ich gebe Alexander Humboldt recht. Ich wünschte, du hättest ihn und Alexander gesehen und zusammen gesehen. Lass dir das einmal von Pauline erzählen. Adieu, Guste.
Diese Nacht träumte mir, ich höre ein so schönes Präludium. Aus der Höhe oder wo es sonst herkam. Genug. Ich sah nichts, welches eine so große Harmonie entwickelte, dass ich auf die Knie sinken musste, weinte, betete und immer ausrief, habe ich es nicht gesagt? Die Musik ist Gott. Die wahre Musik, damit meinte ich Harmonien und keine Melodien, ist Gott. Immer schöner wurde die Musik. Ich betete, weinte und rief immer mehr. Wie durch einen Schein und ohne Gedankenformen wurde mir alles, das ganze Sein in meiner Brust hell und deutlicher. Das Herz ging mir von glücklichem Weinen entzwei und ich erwachte.
An Wilhelm von Humboldt, 1. November 1850.
An Caroline, 1. Dezember 1850.
Farnhagen ist Geschäftsträger in Karlsruhe geworden. Ich sagte ja lange, dass die kleine Levi Exzellenz werden würde. Wie viel fehlt nun daran?
Mit der Farnhagen hast du ganz recht.
Die Lohnbedienten nennen sie gewiss schon in Karlsruhe so. Der gute Kanzler hat die Wahl gemacht, ohne mir und Jordan ein Wort zu sagen.
Indes konnte ich es heute nicht lassen, da mir einer sagte, was die feine, parisisch erzogene Großherzogin sagen würde, wenn die Jüdin zu ihr käme.
Dabei die Dame, der Stamm Levi, die Bundeslade.
Dass sie beide Parvenus wären und sich recht gut zusammenschickten.
Wie soll das auf den Großherzog wirken? Und was ist gerade für ein Gewinn dabei, dass er dort angestellt ist, solche Nachteile zu überwiegen?
Humboldt hasst mich jetzt wieder.
Liebe goldene Pauline, ich musste zu Ankäufen und anderen Geschäften noch einmal nach Frankfurt zurück, woher ich im Juli erst gekommen war. So lange ließ uns des Kanzlers Ausfertigung dort sitzen. An Farnhagen in Mannheim. Kaum bin ich dort bei der Gräfin Küstin, tritt die Humboldt ein mit den beiden Fräuleins. Wo ich Frau von Humboldt traf, die ich in 11 oder 12 schweren Jahren nicht gesehen hatte, umarmt mich und deren Willen ich auch die Reise mit unternahm, fragt mich nach nichts mit einem Mietskutscher und Doren. Ich wieder nicht. Ich fand sie so einnehmend als sonst, heiterer, beruhigter, besser und besonders ordentlicher eingerichtet. Man spricht Französisch, ich bin sehr munter, allein munter. Dicker, mit ganz erwachsenen Töchtern, die ordentlich angezogen gehen, mit endlich denen und dem Mann sie immer zu Hause ist. Und nennt mich und sie. Sie, anstatt du nennen. Wie sie geht, umarmt sie die Gräfin mich und nach nichts, sagt, nach keiner aber Vergangenheit, nicht. Nach keinem Evenement fragen. Besuchen Sie mich. Ich nahm es hin. Nun gehe ich aber doch. Als das Letzte, was Morgen mir in der Art begegnen kann. Ich werde sehen, genug von Menschen. Ich bin nicht frappiert und sage dem nicht zufolge, sondern vorweg, nicht erst du.
Frankfurt am Main, Dienstag, Mittag, 1 Uhr. Den 24. September 1816. Dunkles, duschiges Regenwetter nach großen Nachtgüssen. Freitag ist unser Hochzeitstag. Tut's dir leid? Ich spring dir um den Hals. Heute Morgen im Bette dachte ich mit großer Liebe an dich, mit Sehnsucht. Im größten Detail wiederholte mir alles, machte mir alles deutlich. Heute ist ein großer Festtag für mich.
An Rahl in Karlsruhe. Stuttgart, den 8. Februar 1817. Was die Politik betrifft, so wird sie immer, wenn man sie in der Nähe sieht, schal und abgeschmackt. Hier zirkulieren zwei Briefe. Einer vom preußischen Minister Schuckmann an den württembergischen Gesandten in Berlin, als Antwort auf den ihm zugesendeten Verfassungsentwurf, matt, kleinlich und pedantisch. Ein ebensolcher Brief von Gens an den Gesandten in Wien, furchtsam bescheiden, politisch rhetorisch und nichtssagend. Es lohnt nicht der Mühe, weder den einen noch den anderen Brief zu lesen. Sonst hätte ich sie geschickt. Ludwig Robert.
An Rahl und Farnhagen in Frankfurt am Main. Berlin, den 14. Oktober 1817. Liebe Schwester, über Politik und allem Öffentlichen schweige ich, denn die Briefe werden wahrscheinlich erbrochen. Übrigens sind die öffentlichen Blätter so karg, als man nur in einem verstreuten Brief sein kann.
An Karl August Farnhagen in Berlin, Frankfurt am Main, 18. Oktober 1817. Wie das geputzte Volk der ganzen Stadt und auch der Umgegend vor meinen Fenstern das Gallentor hinaus, den Stadttruppen vor und nach. Es waren musikalische Massen, kurz alles. Wo bist du heute in der von Festen bewegten Berlinstadt? Ich bin erschüttert. Große Freude ängstigt mich. Festesfreude. Stolz macht mich nachdenklich und vorsorglich. Wem werden diese geputzten, sich brav stimmenden Bürgertruppen zuerst folgen? Wer sie zuerst führen? Dieser Gedanke bewegte sich bis zur unruhigen Qual in mir hin und her. Da kommen die Truppen, trommeln vom Felde zurück. Hätten wir edle Könige, hohe Bildung, Wohltun, Freiheit nur so viel, dass alle sie gleich haben, dann will ich auch eine Patriotin sein. Dann kann einem ja nur das Leben unter den Seinigen lieb sein und wert haben. Aber wie roh und eingebildet sehe ich alles, die Gesichter sogar. Es strömen noch immer Truppen und Menschen, alle Fenster sind voll. Ich stürze aller Augenblick ans Fenster. Wie schwarz ist alles von Menschen im hellen Sonnenschein.
In diesem Video erkläre ich euch, wie sich in Deutschland die Revolution von 1848 zusammenbraut. Wie so oft engagieren sich gerade junge Menschen für die neuen politischen Ideen.
Am 18. Oktober 1817 kommen einige hundert Studenten und 4 Professoren aus Jena auf der Wartburg bei Eisenach in Thüringen zusammen.
An diesem symbolträchtigen Ort fordern die Burschen einen Nationalstaat und eine Verfassung, die die bürgerlichen Freiheiten garantiert.
Berlin, den 26. Oktober 1817. An Rahl. Was sagst du zu den Studenten auf der Wartburg?
Jeden großen Irrtum werden Nationen nur durch Blutvergießen los.
Ihr Betragen soll sehr sittig gewesen. Reden, Umzüge, Tafeln sind gehalten worden.
Je mehr in Massen gehandelt wird und geschieht, je schwerer wirken menschliche Gedanken.
Gegen 36 Bücher öffentlich verbrannt. Ferner ein hessischer Zopf, ein preußischer Offiziersschnürleib und ein österreichischer Korporalstock ebenfalls dem Feuer übergeben.
So sieht mein Geist ein reelles Unheil voraus, wenn die Narren noch länger fortarbeiten. Und gelingt ihnen ihr läppisches Schulknabenwerk oder auch nur etwas davon, so werden Schwerter geschwungen werden, Knüppel, Hacken und beide Parteien an Wunden leiden.
Was man auch davon denken mag, unbedeutend kann man die Sache nicht finden. Die Deutschheit, wie unsere Jugend sie treibt und will,
wird
keine Umgestaltung des Vaterlandes bewirken.
Das dachtet ihr nicht von euren seichten Jüngern. Großer, lieber, ganz blind gelesener Goethe, feuriger, ehrlicher Lessing und all ihr großen, heiteren, das dachtet ihr nicht, konntet ihr nicht.
Ich bin aber begierig zu sehen, in welche Wege diese Angelegenheit durch die Hitze der Parteien noch geraten wird.
Eine schöne Säuerei.
Jetzt aber ist die Welt aus den Angeln gebrochen. Ein neues Jahrhundert soll sich gestalten. Die uranfänglichsten Ideen über Religion, Menschenrecht, Freiheit, Staatsform, Kirche, Thron und Adel. Diese Grundsteine menschlichen Beisammenlebens werden erst behauen. Benagt, möge ich lieber sagen. Die Zeit ist noch lange nicht fertig. Wie sollten es die heutigen Menschen sein? Cassandra, adieu.
Reflexion von Friedrich von Gentz aus einem Brief an den Fürsten Metternich vom April 1819. Ehrwürdige Durchlaucht, die gewaltsamsten Katastrophen in der moralischen wie in der physischen Welt können für die übrigen nützlich oder sogar wohltätig werden, wenn sie Entschlüsse wecken und Maßregeln befördern, die sonst vielleicht nur viel später, vielleicht nie zur Wirklichkeit gekommen wären.
Die Herrscher im Deutschen Bund beobachten dieses Treiben ganz genau und lassen die Burschenschaften von der Polizei und von der Geheimpolizei beobachten.
August 1819.
Der österreichische Regierungschef Clemens von Metternich sorgt dafür, dass der Deutsche Bund die sogenannten Karlsbader Beschlüsse erlässt.
Universitätslehrer und Studierende sollten durch besondere Organe überwacht, alle Professoren von verderblichem Einfluss entfernt, alle nicht über 20 bogenstarken Schriften unter strenge Zensur gestellt und solche staatsgefährlichen Inhalts unterdrückt werden.
Zeitungen werden künftig zensiert. Die Polizeien und Geheimpolizeien in den einzelnen Ländern bespitzeln die Studenten und die Professoren.
Was und wer nur irgend demagogischer Betätigung verdächtig war,
wer den Fürsten nicht passt, wurde verfolgt. Der wird ins Gefängnis geworfen.
Friedrich von Gentz, mein sehnlichster Wunsch ist aber, dass über diese wichtige Sache nichts an den Bundestag gebracht, nichts öffentlich gesagt und geschrieben.
Gerichtsverfahren sind damals nicht öffentlich. Es weiß also keiner, wenn jemand weggesperrt wird.
Ich hoffe, dass wir durch diese entsetzliche Begebenheit den Debatten über Pressfreiheit in Deutschland auf eine Reihe von Jahren entgehen werden.
Nun wollen Sie sich in Karlsbad noch nachträglich ausdenken, welche Macht und Kraft der Bundestag haben soll.
Was werden diese Leute dort anspinnen? Was da ja mitbringt.
Sie wollen erfinden, was man gegen die Landtage, gegen die Stände für Gesamtmaßregeln zu nehmen hat.
Was? Nein, nicht. Zaubertränke. Zur Beschwörung von Geistern, deren sie von Natur nie Herr sein können.
All dergleichen will einer von anderen erfahren. Sonst bin ich überzeugt, wird die Deutschen nichts Bestimmtes. Wie Hamlet wollen sie gern etwas Entsetzliches tun, wissen aber nur noch nicht was. Fürs Erste gibt's Apparat, Aufschub, Deniers, Orden und Reisekosten für die Bäder. Das in Wien gegebene Versprechen der Verfassung ist ihnen wie ein Kind entwachsen, mit Ansprüchen, Talenten, Kräften und Rechten, an welche die meisten gar nicht denken.
Karlsruhe, den 22. Juli 1819, donnerstags,
Baden,
vormittags 9 Uhr.
Nachmittags
Wolken,
gegen 4.
Wolken, Sonne, kühl. Ich bin abberufen.
Mir ist's nicht unerwartet.
Ein kurzes Schreiben des Herrn Grafen von Bernstorff vom 13. zeigt mir an, dass der König diesen Posten einzuziehen beschlossen habe.
Ich weiß, was Sie vertragen können, was nicht, und ermahnte oft.
Weiteres ist nicht verfügt.
Doch muss kommen, was da kann.
Künftige Bestimmungen und sofort nicht erwähnt.
Und dazu muss unser Charakter dienen, uns nicht zu desolieren, wenn etwas kommt.
Ein Kurier überbrachte dem Herrn von Küster den Befehl, sich mit diesem Schreiben hierher zu verfügen.
Auch wissen wir nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ich gedenke sogar, dich hier abzuwarten. Was sollen wir in Karlsruhe?
Er glaubt im Allgemeinen, man halte mich für zu liberal, beteuert aber von der Sache nichts Näheres zu wissen.
Fürs Erste kommst du her.
Ich liebe dich von ganzem Herzen.
Miteinander ist alles gut.
Ewig dein Farnhagen.
Wir wollen dann sehen, was sie und was wir beschließen. Den Versicherungen glaube ich nicht, wenn auch nichts Positives geschehen ist. Aber du musstest allen denen missfallen. Ich, Geliebter, erwarte dich hier. Deine R. Ich beschwöre dich, bevor wir uns gesprochen haben, auch gerade nichts zu tun.
Erst wollen wir uns besinnen.
Dann ist noch alles möglich.
Wir wollen sehen, was die nächsten Tage für Minen
annehmen. Es müssen doch auch noch weitere Befehle an dich ergehen.
Wir wollen uns in nichts
Aufenthalt, Geschäft und Gehalt.
Sei getrost, liebste Guste. Wir sind ja gesund an unseren Gliedern und leben.
An Caroline von Schlabrendorf in Cyrus. Berlin, Sonnabendvormittag, 11 Uhr, den 4. Dezember 1819. Trübes, noch trockenes Wetter. Karlsruhe hatte alle Bequemlichkeit einer minder großen Stadt. In ihre Mängel hatte ich mich ein- und ausgelebt. Ich hatte die große Satisfaktion, unserem Lande im Auslande Ehre zu machen. Was ich tat, tat doch eine Preußin. Und ich war bescheiden, hilfreich, gut, sanft und beliebt. Und das kam auf die Rechnung aller Preußinnen. Ich hatte die große Satisfaktion, nicht zu Hause zu sein, wo ich immer noch beweisen soll, dass ich das Recht habe, edel zu sein. Sie dachten wohl auch, Farnhagen ist in Ketten und Banden. Noch lange nicht. Er hat nichts getan. Feinde wünschten, ihn anklagen zu können. Feinde sind Neider von ihm und solche, die keinen selbstständigen Menschen ertragen und es riechen können, wer es ist. Man kann gar nichts tun als warten.
Man hatte Farnhagen des Vertrauensbruchs bezichtigt, weil er unbefugterweise einen Briefwechsel zwischen dem König von Bayern und dem Großherzog von Baden, der bayerische Erbschaftsansprüche betraf, im Hamburger Korrespondenten veröffentlicht hatte.
An Rahl in Baden-Baden.
An Ludwig Robert in Karlsruhe.
Karlsruhe, den 22. August 1819.
Baden-Baden. Den 29. August 1819.
Was die Judengeschichten betrifft, so glaube ich, dass man sie für unwichtiger hält, als sie sind.
Ich bin grenzenlos traurig und in einer Art, wie ich es noch gar nicht war, wegen der Juden.
In Heidelberg sind 4 Häuser total geplündert worden.
Behalten wollen sie
Betten aufgeschnitten und dergleichen.
Aber zum Peinigen und Verachten, zum Judenmauschel schimpfen, zum kleinen, dürftigen Schacher, zum Fußstoß und Treppen runterwerfen.
Die Studenten haben sich sehr gut benommen. Unter Anführung von 3 Professoren haben sie, 500 an der Zahl und bewaffnet, die Ruhe wiederhergestellt, einige der Schuldigen ergriffen und sie auch selbst bewacht.
Die Gesinnung ist's, die verwerfliche, gemeine, vergiftete, durch und durch faule, die mich so tief kränkt, bis zum herzerkaltendsten Schreck.
Gestern ist es denn auch in Karlsruhe losgegangen.
Ich kenne mein Land. Leider. Eine unselige Kassandra.
Die Hilfe war aber schnell da. Und außer dem bekannten Ruf und einiges Pochen an Fensterladen ist nichts vorgefallen.
Seit 3 Jahren, sag ich, die Juden werden gestürmt werden. Ich habe Zeugen. Dies ist der deutsche Empörungsmut.
Viel gemeiner aber als jener Vorfall gestern ist ein anderer auf dem Museum. Wo Herr von Saint-Ange, Gardeoffizier, die Garçons aufstellte, während der Professor Marx Billard spielte und sie Hep-Hep rufen ließ. Dieser achtete nicht darauf. Saint-Ange sagte aber, er müsse sich der Sache annehmen, weil er Jude wäre, bot ihm im Laufe des Gesprächs Ohrfeigen an.
Und wieso?
Und gab sie ihm.
Weil es das gesittetste, gutmütigste, friedliebendste, Obrigkeit ehrendste Volk ist. Was es zu fordern hätte, weiß es nicht.
Die Sache ist jetzt beim Kriegsministerium anhängig. Dem Herrn von Saint-Ange ist von Seiten der Kommission des Museums geraten worden, auszutreten. Welches er auch getan hat.
Die gleisnerische Neuliebe zur christlichen Religion, Gott verzeihe mir meine Sünden, zum Mittelalter mit seiner Kunst, Dichtung und Gräueln, hetzt das Volk zu dem einzigen Gräuel, zu dem es sich noch an alte Erlaubnis erinnert, aufhetzen lässt. Judensturm.
Wie verderbt die Menschen aber sind und wie wenig Sinn für Recht und Gesetz, ich will nicht sagen für Menschenliebe, sie haben. Das sieht man daraus, dass sich über alle diese Vorfälle gar keine Indignation ausspricht. Nicht einmal in den öffentlichen Blättern.
Die Insinuation, die seit Jahren alle Zeitungen durchlaufen. Die Professoren Ries und Rüß und wie sie alle heißen. Arnim, Brentano, unser Verkehr und noch höhere Personen mit Vorurteilen. Es ist nicht Religionshass. Sie lieben ihre nicht. Wie sollten sie andere hassen?
Dann scheint mir noch etwas merkwürdig.
Kurz, wozu die Worte, die ich ohne Ende häufen kann? Es ist lauter Schlechtes. Und nicht die Tat des Volks, dass man Hepp schreien lehrte.
Wie kommt das Volk zu dem Wort Hepp?
Richtig.
Dessen Ursprung es nicht wissen konnte. In Würzburg scheint der gelehrte Pöbel die Sache begonnen zu haben.
Noch ist's in Berlin ruhig. Dort wär's am meisten zu fürchten. Dort haben die Juden gedient. Die Hälfte ist getauft und ist christlich verehelicht. Die Prediger, die Pfarrer, die Diener der Religion sollten reden. In dem kleinen bayerischen Ort, wo man die Synagoge stürmte, das Alte Testament zerriss etc., hätte ein Geistlicher vortreten sollen und vorstellen, was das Alte Testament ist und was alle Religion bedeutet. Ich bin alt und das ganze Treiben müde. Es war niemals ganz gut. Es wird noch ferner drunter und drüber gehen.
Ich leugne nicht, dass mich alle diese Geschichten sehr traurig machen und mir das Herz beklemmen. Dein Ludwig Robert.
Tagebuch. Ich sehe aber alles aus sehr großen, wunderbaren Gesichtspunkten an. Die großen Fragen an und über Gott. Ich hoffe doch immerfort. Berlin, den 3. Dezember 1819.
Liebe Schwester.
Sonntag. Bin krank.
Ich höre, Herr Pape war zu früh bei dir und wird morgen wiederkommen.
Montag. Nach Verdruss Herr Pape umsonst gekommen. Ich Markus geschrieben. Antwort.
Alle hypothekarischen Forderungen aus dem Nachlass unserer Mutter, die auf ihrem Namen standen, stehen entweder noch auf ihrem Namen oder sind auf dem Namen der Erben übertragen. Das heißt, es ist im Hypothekenbuch vermerkt, dass diese Obligationen den sämtlichen Erben gehören.
Abend Visiten gefahren. Nachher zu Markus.
Ludwig Robert, Rosens und Moritz Vollmacht hatte ich. Auch die deinige. Denn solche Vollmachten musste ich immer haben, weil ich mich in allen gerichtlichen Angelegenheiten als Generalbevollmächtigter der Erben zu legitimieren hatte. Nun aber ist deine Vollmacht unter dem Namen von Rahl Robert ausgestellt und dein Mann muss entweder solcher beitreten oder du kannst aufgrund der von ihm erhaltenen Autorisation eine neue Vollmacht unter deinem jetzigen eigenen Namen ausstellen. Eine solche Vollmacht ist mir nicht nur jetzt bei der Quittierung der Tauentzienschen Angelegenheit notwendig, sondern auch für die Zukunft, weil wir noch hypothekarische und andere gemeinschaftliche Forderungen haben, wie du aus dem dir gegebenen Abschluss der Erbmasse ersehen kannst.
Dienstag, den 24. morgens, Herrn Pape Vollmacht unterschrieben.
An Frau von Farnhagen, geborene Robert, hochwohlgeboren. Du hast demgemäß am 31. Dezember oder 1. Januar 15.508,5 Reichstaler von mir zu erhalten. Meiner Meinung nach wirst du doch das Geld nicht wollen müßig liegen, sondern zinstragende Papiere dafür kaufen wollen. Berlin, den 29. Dezember 1819. Markus Theodor Robert.
Freitag, den 7. Januar 1820. Bekam ich gleich mit einem Schreck das Schema von Markus zu der ihm zu gebenden Décharge.
Von Vermögen etc. nichts.
Eine Liste fauler Schulden zeigte man mir.
Ich werde mich schon mit Markus ein.
Nachdem ich jede nur erdenkliche Décharge unterschrieben hatte.
Das heißt,
grob
weiß,
war man noch gegen mich. Ich demütig still.
Und ich nicht mehr verzehrt hätte, als ich seit 1809 verzehrt habe.
Dass wir den Exekutoren nie eine Frage anstellen hätte. Dürfen.
Also sehr reich.
Und es eine wirkliche Gnade ist, dass man uns einen Zugang.
Ich danke aber Gott für die 35.000.
Wir verlieren etwa jeder 10.000 Reichstaler. Macht allein für vier 40.000 Reichstaler.
Poetisch gesprochen, im Abtritt wiedergefunden sind.
Dann 9.500, die er während 19 Jahren alle Jahre zu 500 bekam, als Besoldung für die Geschäftsführung. Und der Vorteil, an 26 Jahre solche Summen wie alles Vermögen zu Gebot zu haben, wo der Verlust gemeinschaftlich war, aber nicht der Gewinn. Der Mensch tut nicht recht, aber nur Gerechtes ereignet sich. Es musste so kommen. Es musste so kommen, ist der einzige Trost.
Rahl, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 8. Ich lasse mich bloß trauen. Mit Dagmar Manzel, Inka Löwendorf, Max von Pufendorf, Winnie Böwe, Robert Galinowski, Niklas Kort, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon, Eva Zöllner. Komposition und Klavier, Dietrich Eichmann. Ton und Technik, Nikolaus Löwe. Dramaturgie, Juliane Schmidt. Regie, Christine Nagel. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.